Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten wie zu meiner Ohrenzeugentour bekommen. Philipp, ich habe keine Tickets mehr bekommen, ich bin voll traurig oder wann gibt's neue Termine? Und ich kann euch sagen, ganz genau jetzt. Nachdem alle meine Shows in diesem Jahr komplett ausverkauft sind, habt ihr jetzt nochmal die Chance, meine Ohrenzeugentour live auf der Bühne zu sehen. Ich habe nämlich wegen der großen Nachfrage noch Termine nachgeschoben. Der erste neue Termin ist der 14. September 2025 im Volkshaus Zürich. Danach geht's weiter in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Die allerletzte Show der Ohrenzeugentour ist dann am 30. November 2025. In der Grugerhalle in Essen. Denkt bitte daran, das letzte Mal waren die ersten Shows super schnell ausverkauft. Ich würde also nicht zu lange warten mit dem Tickets kaufen. Außerdem sind die Karten auch ein perfektes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Alle Termine und Tickets für die Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr ab sofort auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Und an der Stelle danke nochmal dafür, dass ihr euch Karten kauft, dass ihr euch den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wirklich alles. Wir sehen uns auf der Bühne. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Katja Burkhardt.
Hallo lieber Philipp.
Das ist jetzt vielleicht eine Kombi, wo manche irgendwie nicht so mitgerechnet hätten. Katja kennt ihr wahrscheinlich alle als Moderatorin von Punkt 12 bei RTL. Wie lange machst du das jetzt schon?
Fast 30 Jahre.
Wow.
Ja, und sonst bist du ja Gast bei mir auf dem Sofa und jetzt bin ich Gast bei dir im Podcast.
Genau,
ist das
nicht
schön?
Das ist richtig verrückt. Also wir haben ja so eine kleine Crime-Rubrik und stehen da manchmal zusammen vor der Kamera und ich weiß ja deshalb, dass du auch so eine kleine True Crime Maus bist und dass du auch beruflich im weitesten Sinne mit dem heutigen Fall zu tun hattest, habe ich gedacht, du bist der perfekte Gast für diese Folge.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt, lieber Philipp.
Ach. Ja, also ich freue mich sehr, dass du da bist und es ist ein witziger Zufall. Also zum einen, du hast gerade gesagt, seit 30 Jahren machst du jetzt oder fast 30 Jahren machst du jetzt Punkt 12. Also ich, wenn ich früher Schule
geschwänzt? Sag's ruhig.
Ich glaube,
hast du bei mir mehr gelernt als in der Schule?
Ja, richtig.
Also habe ich eigentlich einen Anteil an deinem Erfolg.
Du bist Teil meiner Bildung gewesen in meiner Jugend. Und heute an dem Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, wird Verbrechen von nebenan 6 Jahre alt. Also du bist sozusagen mein Geburtstagsgeschenk.
Wow.
Ja.
6 Jahre schon?
Ja.
Das ist schon toll für einen Podcast, ne?
Das ist für einen Podcast. Also ich glaube, das ist wie in Hundejahren, musst du dir das bei Podcast
verstehen
vorstellen.
Mal sieben,
das ist
ne?
schon sehr, sehr alt. Und du hast auch bald Geburtstag. Du wirst nämlich 60 und hast ein Buch drüber geschrieben, das gerade rausgekommen ist. Das heißt, 60 ist das neue 60.
Genau,
was?
Nicht das neue 40 oder nicht das neue 50 oder irgend so ein Quatsch, sondern wir 60-jährigen Frauen sollten endlich zu unserem Alter stehen. Und ich bin drauf gekommen, weil als ich 59 geworden bin, haben ganz viele zu mir gesagt, Katja, ein Jahr hast du noch. Und dann habe ich immer gedacht, und wie geht der Satz weiter? Mhm. Das war dann so ungefähr wie, dann ist vorbei, dann gehörst du zum alten Eisen und was auch immer. Alles, was da so quasi ungesagt war, bedeutete auf jeden Fall nichts Gutes. Und dann habe ich mich gefragt, warum haben wir Frauen eigentlich so einen Horror vor diesem Geburtstag? Männer übrigens auch. Und das habe ich dann in meinem Herzchen hin und her bewegt und habe mich gefragt, ob ich da eigentlich auch diese Sicht auf diesen Geburtstag habe. Und bin zu dem ganz klaren Schluss gekommen, absolut nicht. Und möchte gern auch mit meinem Buch die Frauen ermuntern, dass sie das auch verlieren und dass sie das auch weglegen, weil wir einfach eine neue Generation von 60-jährigen Frauen sind und uns nicht mehr vergleichen können mit meinetwegen unseren Müttern, als die 60 wurden.
Da hat sich zum Glück einiges getan, weil es ist ja gerade für Frauen in den Medien durchaus lange Jahre so gewesen, dass dann irgendwann war vorbei, ne?
Also ehrlich, nein. Das ist so ein Vorurteil, das sich hält und was zum Beispiel bei RTL gar nicht stimmt. Ich weiß noch, als ich 40 wurde, habe ich gedacht, oh, die werden dich jetzt rausschmeißen, du bist zu alt. Und dann tatsächlich bei meinem 50. Geburtstag bin ich proaktiv zum RTL-Geschäftsführer gegangen und habe gesagt, hör mal, wenn ihr da überlegt, sagt mir das doch früh genug. Und der hat mich nur angeguckt, wovon sprichst du jetzt? Und jetzt zu meinem 60. bin ich nicht mal auf die Idee gekommen, da jetzt drüber zu reden und zu fragen, wollt ihr mich loswerden, wollt ihr mich nicht mehr, Nein, mein RTL macht sowas nicht.
Ja, es wäre ja auch schade, weil dann könnten wir ja nicht mehr zusammen bei Punkt 12 sitzen.
Genau.
Ne? Das wollen wir nicht. Bevor wir jetzt in den Fall starten, ein kleiner Hinweis. Bei RTL Plus hört ihr Verbrechen von dem Mann immer schon 2 Wochen vor allen anderen. Kleine Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um Prostitution. Wenn ihr das aktuell nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Katja, bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Gut, dann starten wir jetzt direkt in den Fall. Als Dr. Arnulf Borchers an diesem nieseligen 14. Januar 2005 gegen 8:30 auf die Einfahrt des Weißen Hauses mit dem schwarzen Dach im Münchner Nobelvorort Grünwald einbiegt, ist es ein Morgen wie jeder andere. Der 72-jährige Arzt besucht hier seinen Freund und Patienten Rudolf Mooshammer. Jeden zweiten Tag gibt der gemütliche Mediziner mit den weißen Haaren und dem Klapphandy um den Hals Mooshammer seine Vitaminspritze. Danach frühstücken die beiden gemeinsam. So soll es auch an diesem Freitag sein. Borchers parkt gerade sein Auto, als ihm plötzlich Mooshammers Chauffeur Andreas Kaplan entgegenkommt. Der schmale Mann wirkt völlig durch den Wind und ruft Borchers zu: Herr Doktor, kommen Sie schnell, ich glaube, der Mosi ist tot. Was für ein dummer Scherz, ist der erste Gedanke des Arztes, als er dem Chauffeur in das 170 Quadratmeter Haus und die Wendeltreppe nach oben folgt. Doch schon beim ersten Schritt ins Obergeschoss sieht Borchers, dass das hier kein Scherz ist. Auf dem grün geblümten Teppich vor dem Schlafzimmer liegt sein Freund Rudolf Mooshammer auf dem Rücken in seinem schwarzen Anzug. Um seinen Hals ist ein Elektrokabel gewickelt. Nach dem ersten Schock bückt sich Borchers zu Mooshammer herunter, um seinen Puls zu fühlen, auch wenn er eigentlich schon weiß, dass er hier nichts mehr finden wird. Die Leichenflecke auf der Haut seines Patienten sprechen eine eindeutige Sprache. Als Dr. Borchers Mooshammers Handgelenk berührt, hat er Gewissheit. Es gibt keinen Puls und die Haut ist eiskalt. Rudolf Mooshammer ist tot. Einige Kilometer weiter startet Harald Pickert gerade in seinen freien Tag, als sein Handy klingelt. Als der Polizist der Person am anderen Ende der Leitung zuhört, kann er erst gar nicht glauben, was er da hört. Der Rudolf Mooshammer ist tot, möglicherweise sogar ermordet. Sofort schwingt sich der damals 40-Jährige in sein Auto. Sein freier Tag muss warten. Bei der Ankunft des Kommissars und der anderen Polizisten erwartet sie schon eine Schar an Journalisten, die irgendwie vom Tod Mooshammers mitbekommen haben müssen. Dem Ermittlern ist klar, das hier wird keine normale Mordermittlung, denn Rudolf Mooshammer ist nicht irgendwer, sondern eines der prominentesten Gesichter Münchens. Als Pickert und seine Kollegen sich an den etlichen Pressevertretern vorbeigeschlängelt haben und das Haus betreten, haben sie sofort ein seltsames Gefühl. Dass Mooshammer ermordet wurde, daran haben sie keine Zweifel. Das Kabel um seinen Hals spricht eine deutliche Sprache. Allerdings gibt es keinerlei Kampfspuren. Dieser Tatort hatte etwas nahezu Unwirkliches, denn es fehlten viele Elemente, die man normalerweise findet, beschreibt der damals zuständige Staatsanwalt später seinen ersten Eindruck. Das Schlafzimmer der Villa ist so aufgeräumt, dass es fast wie ein Filmset wirkt. Nur ein Gegenstand stört die Ordnung. Auf einer Kommode in dem Zimmer liegt eine weiße Plastiktüte und auf dieser eine Porno-DVD. Erklären können sich die Ermittler das damals nicht. Der einzige vielversprechende Hinweis ist die Mordwaffe. Sofort macht sich die Spurensicherung daran, das schwarze Elektrokabel nach DNA-Spuren zu untersuchen. Katja, vielleicht mal direkt zu Anfang die Frage, kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal vom Tod von Rudolf Mooshammer gehört hast?
Mhm. Du hast es eben genau so gesagt. Was? Mhm. Der Rudolf Mooshammer ist tot? Also so hat sich das bei uns in der Redaktion angefühlt. Und das war Breaking News. Und da blinkte alles auf den Bildschirmen auf, was du dir nur vorstellen kannst. Das war damals natürlich eine Riesengeschichte. Und wir wussten natürlich auch alle, diese Geschichte, die wird uns die nächsten Wochen verfolgen. Und wir waren natürlich alle super gespannt, was ist da passiert. Aber mich hat so ein bisschen, wo du gerade gesagt hast, die Porno-DVD, da haben sich alle gewundert. Also uns war auch direkt irgendwie klar, das ist irgendeine sexuelle Geschichte.
Ja.
Da waren wir irgendwie in der Redaktion, hatten da irgendwie diesen Zweifel des Kommissars nicht so richtig. Aber wir sind ja auch so Boulevardleute.
Ja, wir kommen da gleich nochmal zu dieser ganzen Sexualthematik. Die ist nämlich für den Fall durchaus wichtig. Du hast Rudolf Mooshammer, soweit ich weiß, nicht persönlich getroffen. Nein. Also nicht direkt von Angesicht zu Angesicht. Aber vielleicht kannst du den jüngeren Hörerinnen und Hörern, gibt's ja auch ein paar, mal erklären, warum der damals so eine große öffentliche Figur war. Weil der war ja omnipräsent, der war überall.
Ja, Rudolf Mooshammer war ein Paradiesvogel, wie man so schön sagt. Und dazu muss man sich schon alleine sein Aussehen vorstellen. Also das war barock. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und er hat Hof gehalten. Also der hatte immer die wildesten Klamotten an, aber das prägnanteste an ihm war diese Frisur. Das war so ein bisschen König Ludwig-mäßig. Stimmt. Also ich glaube, der hatte selber nicht mehr so viel Haar. Und dann kam so eine Außenwelle, die festzementiert war mit ungefähr 3 Flaschen Haarspray, knatterschwarz gefärbt. Mhm. Der Mann war auch schon ein bisschen älter, also von Natur aus hätte er auch schon das eine oder andere graue Haar gehabt. Und er hatte auch immer so ein bisschen damals schon, er hatte so Kajalstift getragen. Und das Allerprägnanteste, im Arm hatte er immer seinen Yorkshire Terrier Daisy.
Ja.
Also wenn der Mann irgendwo aufgeschlagen ist, war das ein Auftritt und er war eine Erscheinung.
Ja.
Und egal, ob man ihn jetzt mochte oder nicht mochte oder wie auch immer, aber das, du hast da hingeguckt und man wusste immer, der ist so vielschichtig, da gibt es so viel, was man denkt, was man nicht weiß, was man vermutet, was man sich vorstellen kann. Also auch eine riesige Projektionsfläche für alles Mögliche.
Stimmt, Projektionsfläche ist ganz spannend, weil ich auch jetzt eine Doku neulich gesehen habe, wo er so ein bisschen, ich möchte sagen, umgedeutet wurde als Ikone für die queere Szene. Wir können gleich nochmal darüber reden, ob das wirklich zutreffend war, also ob er den schwulen und lesbischen und queeren Menschen in Deutschland wirklich so viel Hilfe gegeben hat sozusagen. Aber lass uns mal ein bisschen eintauchen in das Leben von Rudolf Mooshammer, weil das ist wirklich spannend. Also du hast ja gerade gesagt, diese Powerfrisur, die Daisy auf dem Arm, das war das, wie man ihn kannte. Geboren wird Rudolf Hans Albert Mooshammer am 27. September 1940 in München als einziges Kind seiner Eltern Richard und Else. Später wird er sich 5 Jahre jünger machen. Sein wahres Geburtsdatum kommt erst nach seinem Tod heraus. Rudi, wie ihn damals alle nennen, wächst die ersten Jahre im Luxus auf. Sein Vater Richard verdient als Direktor einer Versicherung gutes Geld. Die Familie lebt in einer schicken Gründerzeit-Firmenwohnung in München-Lehl mit Unmengen an Spielzeug und einer eigenen Modelleisenbahn für Rudi. Der dünne Junge ist lustig, schlagfertig und kann Leute schnell für sich begeistern. Doch als Mooshammer 16 ist, beginnt sein bis dahin unbeschwertes Leben zu bröckeln. Sein Vater verliert seinen Job, was Familie Mooshammer anfangs noch vor ihren Freunden und Bekannten verheimlichen kann. Richard Mooshammer trinkt immer mehr, wird alkoholabhängig und aggressiv. Er soll seiner Frau und seinem Sohn damit gedroht haben, die gesamte Familie auszulöschen, erinnert sich Rudolf Mooshammer später. Irgendwann können die Mooshammers die Miete für ihre Wohnung an der Leopoldstraße nicht mehr zahlen. Wir haben Gefahr gehabt, aus der Wohnung rausgeworfen zu werden. Es waren über 2,5 Jahre Mietschulden. Der Strom war gesperrt und fürs Essen hat es nicht gereicht, erzählt Mooshammer später über diese Zeit. Seine Eltern trennen sich und Rudolf zieht mit seiner Mutter in eine kleine Wohnung in München-Schwabing. Vater Richard wird obdachlos und stirbt kurze Zeit später. Der junge Rudolf hat damals einen großen Traum. Eines Tages will er reich und berühmt werden. Nach der Volksschule beginnt Mooshammer eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann in einem Stoffgroßhandel. Auch hier zeigt er sein großes Talent, Menschen für sich zu begeistern und sie zu überzeugen. Er verkauft mehr als alle seine Kollegen. Ein Freund nennt ihn deshalb Starverkäufer. Und genau dieses Talent will Rudolf jetzt für sich nutzen. Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung eines Bekannten eröffnet Mooshammer 1968, also mit gerade mal 28 Jahren, seine erste eigene Boutique in der Maximilianstraße 14, damals wie heute eine der teuersten Straßen Münchens. Der Laden Karneval de Venise ist ein Traum aus Blattgold, Plüsch und schreiend bunten Farben. Zur Eröffnung lässt sich Rudolf Mooshammer in einem schneeweißen Kaschmirmantel in einer weißen Kutsche vorfahren, ganz wie sein großes Vorbild, der bayerische Märchenkönig Ludwig II. Von Anfang an inszeniert sich Mooshammer als Modemacher der Stars, obwohl er laut eigener Aussage selbst nicht mal einen Knopf annähen kann. Und schnell wird aus der großen Selbstinszenierung Wirklichkeit. Prominente wie Arnold Schwarzenegger und Roberto Blanco lassen sich in der Boutique einkleiden, sogar König Carl Gustav von Schweden soll zu Mooshammers Kunden gehören. Ein Mantel kostet hier umgerechnet 40.000 Euro. Die günstigsten Anzüge fangen bei 4.000 Euro an. Eigentlich verkaufe ich Schönheit und Jugend, erklärt Mooshammer mal sein Geschäftsmodell. Mit 30 ist Mosi, wie ihn mittlerweile alle nennen, am Ziel seiner Träume angekommen. Er gehört endlich zur High Society und hat sich selbst zur Marke gemacht. Also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen besprochen. Also beim Stichwort Rudolf Moshammer hat man sofort ein Bild vor Augen. Irgendwie. Ja. Das ist das Spannende daran.
Also wenn ich jetzt auch so hier von dir die Lebensgeschichte höre, ich war gar nicht so tief drin und habe mich nie gefragt, wir sagen immer der schillernde Modedesigner, also mit Design und Schneiderei und all dem hatte der gar nichts am Hut, war mir auch gar nicht so bekannt. Aber das zeigt ja mal, was das für ein Menschenfänger war und wo der auch entdeckt hat, was die Leute anspricht. Also dieses ganze Pompöse, da denkt er wieder an Harald Glöckler, ne? Ist immer so ein ähnlicher Fall. Aber er hat einfach ein gutes Gespür gehabt, einen guten Instinkt, ein gutes Bauchgefühl und natürlich auch den Willen, ich glaube ja alles, um der Mama das Leben leichter zu machen, um für die Mama das Leben so zu gestalten, wie die sich das vorstellt. Auf jeden Fall ein kreativer Kopf und der sich auch was getraut hat. Mhm. Wenn du sagst, in so einem jungen Alter so eine Boutique aufzumachen, solche Preise zu verlangen, hast du jetzt wirklich 40.000 Euro für einen Mantel?
Also nach heutigem Wert, ja.
Meine Güte, waren das alles Pelze wahrscheinlich.
Ja, viel Pelz natürlich, viel teure Stoffe, Brokat, Seide, was es so alles gibt. Und ehrlich gesagt glaube ich, wenn es in so einem Laden 40.000 Euro Mantel gibt, die meisten kaufen den ja nicht. Aber du kannst sagen, ich war in einem Laden, wo es sowas gibt. Ne?
Ja, genau.
Und ja, wie du schon gesagt hast, es geht so ein bisschen darum, Träume auch zu verkaufen. Ja. Und mich hat das auch ein bisschen an Karl Lagerfeld erinnert. Also im Sinne von, nicht jetzt wegen Modedesigner, sondern wegen dieses, ein Mensch, der zu seiner eigenen Marke wird.
Ja. Ne? Und so früh. Genau. Weißt du, heute gibt's Strategen, die irgendwie Marken aufbauen, aber die haben das aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer eigenen Sehnsucht heraus, aus ihrem eigenen Antrieb heraus geschafft. Mhm. Das finde ich wirklich so faszinierend an all diesen Leuten. Und ich meine, der Lagerfeld hat wahrscheinlich gedacht, igidigit, Moshammer ist von vorne bis hinten nicht seine Liga. Ja. War natürlich auch eine andere Liga. Aber dennoch, so diese Geschichte, auch da haben wir, dass die Mutter so eine sehr bedeutende Rolle im Leben spielt und dass man eben alles für die Mutter macht und für die Mutter vielleicht auch ein Leben führt, das man selber gar nicht führen würde, wollte, wie auch immer. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst. Auf die Mutter kommen wir nämlich jetzt zu sprechen. Ich will noch vorher ein bisschen erzählen, damit man sich das vielleicht noch besser vorstellen kann, dieses Auftreten. Ja, also Rudolf Moshammer liebt glänzende Stoffe, dicke goldene Ringe und auch Rüschen. Und auch das hast du am Anfang schon gesagt, diese pechschwarzen Haare, die eigentlich viel zu schwarz sind, um echt zu sein. Also das ist ja oft das Problem, wenn Männer sich die Haare färben, sieht man es an der Farbe halt leider. Und das ist so sehr auftupiert. Und ich habe im Zuge der Recherche, das fand ich ganz interessant, das ist immer noch ein Thema. Also man weiß, dass er sich mal Haare hat verpflanzen lassen in den 70er Jahren, weil da wurde es schon ein bisschen dünner. Aber es gibt heute noch Menschen, die Stein und Bein schwören, sagen, nein, das war sein echtes Haar, das war keine Perücke.
Einspruch, euer Ehren. Ich kann dir sagen, Rudolf Moshammer war auch das ein oder andere Mal bei RTL zu Gast und wurde abgepudert. Und du kannst ja alle Visagisten, Maskenbildner fragen. Da wird dir keiner sagen, das war alles echt. Das war auf gar keinen Fall echt. Wirklich nicht. Also kein bisschen.
Ja, es ist halt sehr viel Inszenierung. Der war auch immer stark geschminkt, hatte noch immer so zwei Strähnen an der Stirn.
Ja,
so
die so festgetackert waren.
Genau.
Ja.
Und dieser Mensch Moshammer, den es ja immer noch gibt, der wird immer mehr zur Kunstfigur. Mhm. Und er ist, wie du auch gerade schon kurz angesprochen hattest, er hat immer seine Mutter am Anfang an seiner Seite, die Else. Und auch die fällt sehr gerne auf. So eine zierliche kleine Frau, die wirklich über und über mit Schmuck behangen ist und trägt ihr Haar auch so auftupiert wie ihr Sohn, allerdings blau gefärbt. Und die beiden treten immer so als Paar auf. Aber so eng, wie die beiden auftreten, sind sie tatsächlich nicht. Mutter Moshammer will, so erzählen es Freunde, dass ihr Sohn sich nur noch mit erfolgreichen Menschen umgibt und immer im Gespräch bleibt. Also immer was Neues machen, damit die Zeitungen wieder berichten oder das Fernsehen oder wie auch immer. Und auch in Rudolfs Beziehung mischt sich seine Mutter permanent ein. Sie besteht darauf, dass ihr Sohn bei ihr wohnen bleibt. Also wenn es mal Menschen gibt, die mit dem Rudolf zusammenziehen wollen, sagt die Mutter, ja, dann komme ich aber mit. Und daran scheitern mehrere Beziehung. Jahrzehnte später sagt ein ehemaliger Freund von Rudolf Moshammer der Münchner Abendzeitung über Mutter Else, sie war furchtbar. Moshammers Mutter sei so sehr auf ihren Sohn fixiert gewesen, dass es nicht auszuhalten war. Für ihn ist Rudolf Moshammer ein Opfer seiner Mutter. Und das klingt bei allem Erfolg, den er hatte, ja irgendwie auch wahnsinnig traurig, ne?
Also mehr als traurig. Das klingt schon wie ein Fall für Psychoanalytiker. Mhm. Also wo wir da diese Mütter haben, die nicht loslassen können und ihre Söhne so unter der Knute haben. Das sind natürlich alles, heute sagen wir, toxische Beziehungen. Die hatten die mit Sicherheit auch. Und die Mutter ja wirklich die gleiche Frisur in Blau.
Ja.
Und ja, dieses ganze ungesunde Zusammenspiel von den beiden. Aber auf der anderen Seite, für das öffentliche Bild war das natürlich auch skurril, wenn man die beiden gesehen hat im gemeinsamen Auftritt. Das war ja irgendwie wie die Königinmutter und der Prinz,
ja,
weißt du?
Stimmt.
Und ich glaube, diese Welt, die sie sich da erschaffen haben, du hast ja eben schon erzählt, er kam aus wohlhabenden Verhältnissen, dann ist die Familie verarmt und er war derjenige, der Mutti das Leben wieder geboten hat, das sie kannte, dass sie wahrscheinlich auch dachte, verdient zu haben, aber zu einem, glaube ich, wahnsinnig hohen Preis. Ich meine, er hat das auch mitgemacht, diese Selbstinszenierung, aber wir können ja den Leuten immer nur vor den Kopf und nicht reingucken. Und ich glaube, da gab es bestimmt in diesem Leben auch viele dunkle Stunden und den Preis, den er für seine Berühmtheit, für all dieses Theater gezahlt hat, der war sicherlich enorm hoch.
Der Preis ist, glaube ich, für alle Menschen hoch, die in der Öffentlichkeit stehen. Das wirst du auch bestätigen können. Bei mir ist es jetzt in den letzten 6 Jahren ja auch immer mehr geworden. Und natürlich zahlst du einen Preis dafür.
Also das sehe ich zum Beispiel ganz anders.
Ja?
Da muss ich kurz einhaken, weil ich finde, jemand wie ich zum Beispiel, ich bin jeden Tag 3 Stunden vor der Kamera. Und dass die Leute sich ein Bild von mir machen. Und was, und wenn Leute zu mir kommen und wollen ein Selfie oder ein Autogramm, ich kann nicht verstehen, wie Menschen dann sagen, oh, das nervt mich.
Ach so, also nee, davon, das nervt mich auch
davon
nicht.
Lebe ich und ich freue mich ja darüber. Ne? Wenn die Leute mich blöd fänden und wenn keiner mehr kommt und will ein Selfie oder sowas mit dir. Und ich finde jetzt so der Preis, ja mein Gott, ich sollte mich im Club oder wo auch immer ich bin, nicht daneben benehmen. Ich finde, das sollte keiner tun.
Stimmt.
Ja. Und ich finde das oft so ein bisschen mimimi, wenn Leute sich dann darüber beschweren, dass sie prominent sind und in der Öffentlichkeit stehen.
Ja, das ist ja gelogen.
Es gibt ja auch sehr, sehr viele Vorteile.
Total.
Und alles hat seine 2 Seiten.
Das
stimmt. Also mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis. Es gibt ja viele, die darüber jammern und sagen, oh, nirgendwo
da bin ich komplett bei dir.
Ich
glaube, Promis, die sagen, oh ja, ich möchte nicht erkannt werden. Das, wie du schon sagst, es wäre schlimmer, wenn sie wirklich keiner mehr erkennt.
Alle erkannt werden.
Ich meinte mit dem Preis eher, dass du einfach wahnsinnig viel arbeitest. Das ist eben Teil des Ganzen. Aber auch, wie du schon gesagt hast, es wird ja auch relativ gut bezahlt. Und man hat halt weniger Zeit fürs Privatleben. Das ist ja den Preis, den viele halt dafür zahlen. Und bei ihm ist es ja dann so, dass auch diese öffentliche Figur und die eigentliche Person immer mehr verschmelzen. Also besonders als Else Mooshammer dann stirbt im August 93, sie wird 85 Jahre alt, ihr Sohn beerdigt sie mit großem Pomp in einem eigenen Marmormausoleum auf dem Münchner Ostfriedhof. Für Rudolf Mooshammers Laufbahn ist der Tod seiner Mutter ein Wendepunkt. Es scheint, als traue er sich nach Elses Tod, sich noch mehr zu entfalten. Seine Boutique Carnaval de Venise tritt immer mehr in den Hintergrund. Statt teuren Klamotten vermarktet Mooshammer mehr und mehr sich selbst. Immer an seiner Seite die braune Yorkshire Terrier Dame Daisy, die zu Mooshammer gehört wie seine schwarze Föhnfrisur. Im Laufe seines Lebens wird er 4 Yorkshire Terrier besitzen. Sobald eine Daisy stirbt, gibt's direkt die nächste. Ab Mitte der 90er Jahre tritt Rudolf Mooshammer immer häufiger im TV auf, zum Beispiel in Talkshows bei Wetten, dass oder auch im Tatort. Mooshammer macht Werbung für McDonald's, bringt eine eigene Taschenkollektion Mosi-CDs und Mosi-Bücher heraus. 2001 nimmt er mit der Band Münchner Zwietracht sogar am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil. Und daran erinnere ich mich noch ganz genau, du wahrscheinlich auch, weil ich bin riesen ESC-Fan und ich konnte das nicht fassen, was ich da gesehen habe. Als die letzten Töne seines Songs Teilt Freud und Leid verklungen sind, buhen die Zuschauer in der Arena. Eine Zeitung wird am nächsten Tag schreiben, Komponist will Sänger verklagen, er sang zu grauenhaft. Also das ist ja auch schon wirklich hart. Aber, und das muss man ihm ja zugutehalten, der hat das durchgezogen. Mooshammer lächelt, vielleicht auch, weil er weiß, dass dieser Auftritt die Bekanntheit seiner Marke Mosi weiter steigert. Also auch schlechte Publicity kann Publicity sein. Seine Boutique wirft zu diesem Zeitpunkt längst kein Geld mehr ab. Niemand trägt mehr seine Entwürfe. Die wirklich Reichen und Wichtigen haben sich längst von ihm abgewandt. Doch völlig überraschend beginnt Anfang der 2000er Jahre nach Modeschöpfer und Society-Liebling Rudolf Mooshammers 3. Karriere als Kultfigur. Auf dem Oktoberfest jubeln ihm die Jugendlichen im Zelt zu und er bekommt wieder mehr Anfragen für Werbedeals, zum Beispiel für Nescafé. Das ist übrigens so die Zeit, an die ich mich noch erinnern kann. Da ist Mosi irgendwie so dieser liebenswerte, etwas schräge Onkel, den man in Deutschland kennt und den keiner so richtig für ernst nimmt, aber wo man sich irgendwie freut, dass der da ist, oder?
Mhm, ja, das war ja auch die Zeit, wo wir mehr von diesen Leuten hatten. Er hatte nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal. Stimmt. Da waren auch schon viele andere, ich sag mal bunte Vögel, die da aufgetaucht sind. Aber er war noch so, ja, so was Bayerisches, ne? Und sowas König Ludwig-hafte, ja, was er hatte. Und ja, er hat sich zum Original gemausert. Der Mosi gehörte zu München wie, weiß ich nicht, das Weißbier und die Weißwurst. Also der hat es tatsächlich geschafft, so lange aber auch im Geschäft zu bleiben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Denn als die Boutique dann zu Ende war und er selbst wirklich auch Werbeverträge hatte, ja, wirklich für McDonald's, ich erinnere mich daran. Also das musst du ja auch erstmal schaffen, immer wieder noch Gesprächsstoff, ja, zu liefern. Und jetzt stell dir vor, der wäre in Zeiten, hätte er noch gelebt, als es Instagram und Reality-Shows gab. Also ich könnte mir vorstellen, hätte auch im Dschungel gesessen. Stimmt. Und wäre in dem einen oder anderen Sommerhaus oder weiß der Teufel wo auch überall aufgetaucht, hätte auf jeden Fall viel Potenzial gehabt.
Ja, das stimmt, weil ich glaube, das ist, wie du gerade schon gesagt hast, die Zeit, wo sich das langsam so anfängt zu ändern. Big Brother läuft im Fernsehen, die ersten normalen Menschen werden schon Stars, ja. Also die Frage ist halt, wie nachhaltig das ist, aber man wird prominent wegen des Prominentseins. Mhm. Also ohne, dass da jetzt irgendwie was hintersteckt wie bei einem Sänger oder einem Sportler oder einer Schauspielerin, sondern Leute sind prominent, weil sie schräge Vögel sind. Mhm. Und da schwimmt er natürlich so ein bisschen mit. Und viele, die ihm da zujubeln, wissen bestimmt nicht mal, dass er eine Boutique hat. Das ist einfach der Mosi, den man so aus dem Fernsehen kennt, aus dem Boulevard. Und das ist eben auch eine seiner sehr positiven Eigenschaften, dass er nämlich Menschen für sich begeistern kann und das schon seit seiner Kindheit. Er war ganz lustig und konnte so leicht Leute kennenlernen. Charmant war er, witzig und kontaktfreudig, sagt zum Beispiel eine Jugendfreundin über ihn. Und neben seiner Karriere widmet sich Moshammer auch immer mehr sozialen Projekten. Nachdem sein eigener Vater verarmt und ohne Wohnung gestorben ist, engagiert er sich vor allem in der Obdachlosenhilfe. Im Jahr 2000 gründet Rudolf Moshammer sogar eine eigene Stiftung namens Licht für Obdachlose. Der Stern wird später über seine Arbeit schreiben, jeder Münchner Obdachlose kannte Mosi. Und das ist bei aller Häme, was es da auch manchmal gab, ne, das ist so ein Typ, der läuft irgendwie komisch rum, das kann man nicht oft genug loben, dass er sich halt wirklich für die Ärmsten der Armen eingesetzt hat. Und man muss auch sagen, dass hinter dieser grellen Fassade ein Mensch voller Traurigkeit steckt. Zu Hause war er ohne Maskerade. Da war er sehr einsam, erzählt eine Bekannte. Er wollte nicht, dass jemand seine Traurigkeit sah. Immer gut drauf, das wollte er mit ins Grab nehmen. Wirklich enge Freunde, mit denen er über all seine Geheimnisse und Sorgen sprechen kann, hat Rudolf Moshammer kaum. Und auch im Umgang mit seinen Angestellten ist der Modeschöpfer nicht wirklich der dauerlächelnde Paradiesvogel, als den ihn die Öffentlichkeit kennt. Als extrem aufbrausend, herrisch und teilweise rassistisch beschreibt ihn zum Beispiel eine ehemalige Mitarbeiterin seiner Boutique. In Anwesenheit des Chefs dürfen die Mitarbeiterinnen nicht miteinander sprechen, sonst wird Moshammer laut. Wobei man sagen kann, das ist vielleicht auch ein Zeichen für Unsicherheit, weil er immer das Gefühl hat, die reden über ihn. Also er wollte nicht, dass Menschen um ihn herum, die für ihn arbeiten, reden. Einmal entlässt er alle Mitarbeiter seiner Boutique auf einmal. Er hat immer gesagt, er möchte kein beliebter Chef sein, erinnert sich sein Leibarzt Dr. Arnulf Borchers. Einer, der die Launen seines Chefs besonders oft zu spüren bekommt, ist sein Chauffeur Andreas Kaplan. Der 45-Jährige arbeitet seit 10 Jahren für Rudolf Moshammer und ist in dieser Zeit mehrfach rausgeschmissen und wieder eingestellt worden. Er hat einen roten Kopf gekriegt und dann ging das Schreien los, erzählt Kaplan dem Spiegel. Dann gab es auch mal ein paar Wörter, die man eigentlich nicht im Sprachgebrauch haben sollte. Trotzdem nimmt der Modeschöpfer seinen Fahrer 2002 in sein Testament auf. 3 Jahre später liegt Rudolf Moshammer ermordet auf der Empore vor seinem Schlafzimmer und wird von Chauffeur Kaplan gefunden. Zum Zeitpunkt des Todes seines Chefs will Andreas Kaplan zu Hause gewesen sein. Zeugen gibt es dafür nicht. Damit ist Moshammers Chauffeur ganz am Anfang der erste potenzielle Verdächtige im Mordfall Moshammer, weil er hätte die Gelegenheit gehabt, er hätte vielleicht sogar auch ein Motiv gehabt. Aber du hast ja schon gesagt, dass ihr direkt irgendwie das Gefühl hattet, da ist irgendwie was Sexuelles mit bei.
Also es hieß ja damals, da haben einige auch so getan, als sei es überraschend gewesen, dass Rudolf Moshammer schwul war. Mhm. Ich glaube, daran hatte bei uns kein Mensch auch nur den geringsten Zweifel. Ja. Aber es war auch klar, dass er das nicht auslebt, dass er es öffentlich nicht auslebt. Dass er es irgendwo auslebt, daran hatte, glaube ich, auch keiner einen Zweifel. Und das ist ja auch so traurig. Es war ja auch 2005 schon so, dass, also bitte, es war ja kein Thema, ob jemand schwul ist oder nicht, aber Rudolf Mooshammer war diese Kunstfigur, da gab es ja überhaupt keine Beziehung in seinem Leben, da gab es eigentlich nur Mutter Else, die hätte es wahrscheinlich sehr unschön gefunden zu hören, dass ihr Sohn homosexuell sein könnte. Und weißt du, alles, was wir jetzt so bis jetzt gehört haben, dass dieser arme Mann, was der alles versteckt hat, also seine Sexualität, dann seine Traurigkeit, also der konnte ja nicht 24/7 die Kunstfigur Rudolf Mooshammer sein. Und ich glaube, in dem Moment, wo er vielleicht zu Hause war und dann die Perücke und die Brokatklamotten abgelegt hat, da war er wahrscheinlich ein ganz armer, einsamer Mann, der keinen hatte. Das ist ja unfassbar traurig.
Total. Und man muss auf der anderen Seite sagen, das ist so schwer zusammenzukriegen, wie du gerade gesagt hast, dieser Mann, der alleine zu Hause sitzt. Und dann diese riesen Kunstfigur, die ja auch für ganz viel Traurigkeit dann sorgt, als diese Nachricht sich verbreitet hat. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber da haben sich sofort Menschen vor dieser Boutique in der Maximilianstraße versammelt, haben Blumen und Kerzen niedergelegt. Einer von ihnen, ich habe da einen alten Fernsehausschnitt gefunden, sagt mit zitternder Stimme in die wartenden Fernsehkameras, ich war sprachlos, ich konnte nicht mehr, ich habe richtig gezittert. Das ist bestimmt vielen Menschen ans Herz gegangen. Selbst der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber äußert sich und nennt Rudolf Mooshammer ein Original mit ganz besonderer Persönlichkeit. Noch am selben Tag um 14 Uhr gibt es eine erste Pressekonferenz zum Tod des Modeschöpfers, in der der zuständige Staatsanwalt das ausspricht, was da eigentlich schon alle ahnen. Rudolf Mooshammer ist ermordet worden. Schnell kommt heraus, dass sich Mooshammer zuletzt ständig verfolgt gefühlt hat. Andreas, passen Sie auf, dass uns niemand hinterherfährt, soll er vor seinem Tod immer wieder zu seinem Fahrer Andreas Kaplan gesagt haben. Selbst sein langjähriger Freund und Leibarzt Arnulf Borchers muss Mooshammers Vitaminspritzen immer vor dessen Augen aufziehen. Dann kam immer noch die Frage, ist das wirklich richtig? Haben Sie nichts verkehrt gemacht, erzählt Borchers. Also nicht mal Leuten, die er schon seit Jahrzehnten kennt und die alle zwei Tage zu ihm kommen, mit denen er frühstückt, vertraut er insoweit. Auch das ist ja eigentlich sehr, sehr traurig. Die Frage ist natürlich jetzt am Anfang der Ermittlungen, ob Mooshammer möglicherweise einen Grund hatte, seinem Umfeld zu misstrauen. Oder hat er vielleicht einfach an Verfolgungswahn gelitten? Einige Zeit vor seinem Tod hat Mooshammer eine anonyme Morddrohung bekommen und daraufhin seine private Security, die er schon seit über 10 Jahren an seiner Seite hat, verstärkt. Bei einer Lesung von Mooshammer in einem Münchner Kaufhaus stoppt einer seiner Bodyguards dann einen Mann in einem langen Mantel, der ein Messer mit einer 25 cm langen Klinge dabei hat. Der Mann ist ein Freigänger aus einer psychiatrischen Klinik. Als Verdächtiger im Mordfall Mooshammer scheidet er allerdings aus. Er stirbt bereits ein Jahr vor dem Mord bei einer Schießerei. Die Polizei hat also am Anfang viele mögliche Spuren. In einer ARD-Doku erinnert sich einer der damaligen Ermittler, wir haben uns auf eine sehr lange Ermittlungszeit eingerichtet und auf eine riesige Informationsflut, was ja bei einem Fall, der so öffentlich ist, auch irgendwie nachvollziehbar ist. Mehr als 100 Anrufe gehen am ersten Tag bei der Soko ein. Die meisten allerdings wollen sich nur über den Ermittlungsstand erkundigen oder wollen wissen, wie es Daisy geht und wo die gelandet ist. Also das bewegt wirklich Deutschland zu dem Zeitpunkt. Während die telefonischen Hinweise also am Anfang nicht die gewünschten Erkenntnisse bringen, versuchen die Ermittler, den Abend vor Mooshammers Tod zu rekonstruieren. Nachdem sich der Modeschöpfer am späten Nachmittag des 13. Januars 2005 von seinem Fahrer Andreas Kaplan verabschiedet hat, trifft er sich mit einer alten Schulfreundin zum Essen. Im italienischen Restaurant Villa Romana am Grünwalder Marktplatz. Mooshammer ist in diesem Restaurant Stammgast und an diesem Donnerstag bereits zum 3. Mal in der Woche da. Die beiden alten Freunde essen Babysteinbutt und Creme Karamell. Nachdem sich Mooshammer gegen 21 Uhr beim Wirt verabschiedet hat, fährt er die Freundin noch mit seinem Rolls-Royce Silver Seraf nach Hause. Danach verliert sich seine Spur. Was hat Mooshammer in den Stunden vor seinem Tod gemacht? Eine Antwort darauf finden die Ermittler nicht, bis ein weiterer Hinweis bei der Polizei eingeht. Er kommt von einem Autofahrer, der Mooshammer in besagter Nacht an einer roten Ampel in dessen Rolls-Royce gesehen haben will. Und zwar im Rotlichtviertel um den Münchner Hauptbahnhof. Außerdem erzählt der Zeuge, dass neben Mooshammer eine weitere Person mit dem Auto saß. Ein junger Mann mit einer weißen Mütze. Und so kommt bei den Ermittlungen Stück für Stück etwas heraus, das eigentlich jeder geahnt hat und das Rudolf Mooshammer trotzdem unbedingt verstecken wollte. Und du hast es ja gerade schon gesagt, völlig offenes Geheimnis, der war schwul. Mhm. Aber auch andere Zeit, ne? Also ich glaube, ja, bei Guido Westerwelle wussten es auch alle. Mhm. Aber da wurde immer gesagt, das ist ein Junggeselle.
Ja, stimmt, ne? Da hast du recht.
Also
ja,
es ist irgendwie, ja, eine komische Zeit. Also man wusste das und hat da irgendwie drüber geschwiegen. Und es war dann auch okay, aber so aber richtig.
Er war ja auch kein Aktivist. Also das gab es ja, ja damals auch schon, stimmt, Leute, die natürlich offensiv gesagt haben, das bin ich und das sollte ja auch jeder leben können, wie er will und so weiter. Sondern er war genau das Gegenteil. Er hat es versteckt. Da hatten wir ja auch schon Fälle mit NATO-Generalsekretären und was weiß ich nicht alles. Und zu dem Zeitpunkt war das natürlich auch noch ein unglaublicher Erpressungsgrund.
Ja.
Also das haben wir anfangs immer gedacht, dass der irgendwie erpresst wird und dass er da Geld bezahlt hat und dass irgendjemand vieles über ihn wusste, vielleicht auch ein Verhältnis mit ihm hatte. Und dann hat sich ja eben so rausgestellt, dass er auch im Strichermilieu unterwegs war. Und ja, auch so traurig, ne? Wenn er irgendwie noch eine heimliche Beziehung gehabt hätte. Und zumal, ich erinnere mich auch, er hat irgendwann mal gesagt, also für Liebe Geld bezahlen, das ist ja das Allerletzte. Ja, ja, da war eben auch viel an ihm war gelogen, ne? Was da so rausgekommen ist.
Ja, er hat es ja nicht nur abgestritten, also beziehungsweise hat auf die Fragen nicht geantwortet, sondern er hat auch wirklich immer betont, dass er Frauen liebt und dass er nur keine Zeit für eine feste Partnerschaft hat, weil er so viel arbeiten muss. Aber natürlich, eigentlich konnte sich das jeder denken. Vielleicht, um da eine Erklärung für zu haben, muss man ein paar Jahre zurückreisen in dieser Anfangszeit, wo er diese Boutique hatte. Das war ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, waren tatsächlich reiche Scheichs aus dem Nahen Osten seine wichtigsten Kunden, weil die halt viel Geld hatten und auch viel Geld dagelassen haben. Hätte der Modeschöpfer sich damals geoutet, wäre das Ende seiner Karriere als Schneider der himmlischen Kaftane gewesen. So hat es ein Bekannter mal dem Stern erklärt. Und so baut er sich halt immer mehr diese Scheinwelt auf, an die er wahrscheinlich irgendwann dann auch selbst geglaubt hat. Weil es ist ja nicht mal so, dass er das dann in seinem Privatleben offen ausgelebt hat, wie viele andere das gemacht haben, sondern er hat auch mit seinen Freunden nicht über seine Sexualität gesprochen. Also sein Arzt und Freund Arnold Borchers, den hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal zitiert, der sagt zum Beispiel, er hat sich eigentlich mit allem an mich gewandt. Ich wusste alles von ihm, aber über dieses Thema haben wir nicht gesprochen, obwohl das jeder wusste. Und das ist ja auch so traurig. Du kannst ja nicht mal dann, wenn du verliebt bist, das irgendwem erzählen, weil offiziell bist du ja nicht schwul.
Für mich klingt das so, als hätte er sich dafür geschämt.
Ja.
Und da denke ich auch wieder, das hat was mit der Mutter zu tun. Also ich will jetzt hier, klar, wir Küchenpsychologen unter uns, da kommt man schnell drauf, da muss man nicht lange nachdenken. Aber dass ein Mensch mit so vielen Zwängen lebt und nach außen hin jemand ganz andere darstellt, das stelle ich mir auch so wahnsinnig anstrengend
total
vor. Und dass er dann, du hast es eben schon mal erwähnt, an seinen Angestellten das alles rausgelassen hat, dass er da so ausgerastet ist. Und also die Menschen, wahrscheinlich die einzigen Menschen, die ihm wirklich nahe gekommen sind und wo er dann hin und wieder auch mal sein wahres Gesicht gezeigt hat, nämlich auch, wie wütend er ist, wie unkontrolliert er sein kann. Ja, also so ein bunter Paradiesvogel und am Ende des Tages eine ganz traurige Figur.
Es ist, glaube ich, für Menschen, die selber heterosexuell sind, schwer zu erklären, was für eine Bedeutung das für einen hat, wenn man sich outen kann, ne? Also bei mir war es, ich war 16 und mir ist so eine Last vom Herzen gefallen, weil ihr müsst euch das vorstellen, du kannst nicht über deine Liebe sprechen, du kannst nicht über deine Gefühle sprechen, weil du Angst haben musst, dass Leute das nicht akzeptieren. Du kannst nicht sagen, den finde ich toll, sondern du sagst dann immer schon, oh, das Mädel, die ist ja super und denkst aber eigentlich was ganz anderes. Und das ist eine wahnsinnige Befreiung, wenn du nicht mehr mit dieser Lüge leben musst. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Mann im Alter von 65 Jahren damals und schlepp das die ganze Zeit mir rum und dann noch ein Mann, der in der Lupe der Öffentlichkeit steht, wo alle drauf gucken, das ist ja doppelt schlimm, dann in diesem Geheimnis zu leben. Und ja, du hast es auch gerade kurz erwähnt schon, es gibt dann relativ schnell diese Gerüchte, dass Rudolf Mooshammer regelmäßig mit seinem Rolls-Royce durch die Münchner Nacht gefahren ist, auf der Suche nach Männern für käuflichen Sex. Aber niemand aus Mooshammers Umfeld, und da haben wir es wieder, weiß mehr darüber. Also die meisten ahnen es nur, so wie Mooshammers Chauffeur Andreas Kaplan. Der kann sich, als er zum ersten Mal davon hört, überhaupt nicht vorstellen, dass sein eigentlich so paranoider Chef nachts allein fremde Männer im Auto aufgabelt. Bis ich mir mal den Tachostand gemerkt habe und am nächsten Tag raufgeschaut habe und gesehen habe, oh, er war wieder unterwegs. Der Einzige, der Mooshammer tatsächlich auf seine nächtlichen Fahrten anspricht, ist sein Bodyguard, der Mooshammer mehrfach auf die Gefahren solcher Touren hinweist. Aber der Modeschöpfer blockt jedes Mal ab. Was er abends in seinem Rolls-Royce macht, sei seine private Angelegenheit. Dabei will er es belassen. Kann es also sein, dass der Unbekannte mit der weißen Mütze in Mooshammers Auto jemand war, den er für Sex bezahlt hat? Natürlich stürzt sich die Presse damals auf diese Details. Die Berliner Morgenpost schreibt zum Beispiel in dicken Titelschlagzeilen von einer Spur ins Homo-Milieu. Ja, wir gucken uns gerade beide so ein bisschen an. Also um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das war auch damals schon ekelhaft homophob. Weil was soll denn Homo-Milieu sein? Gibt's ein Hetero-Milieu? Also wie soll das aussehen? Wobei man sagen muss, das ist nicht nur die Presse, auch die Polizei hat damals diese Worte benutzt. Für die Ermittler ist das zu diesem Zeitpunkt die wichtigste Spur. Im Handy von Rudolf Mooshammer finden die Ermittler verdächtige SMS mit einem anderen Mann, mit dem er sich kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Die Nachrichten klingen vertraut, so als hätten die beiden eine Beziehung gehabt. Doch als die Ermittler den Mann ausfindig machen und befragen, kommt schnell heraus, dass er ein Alibi hat und nicht der Mörder sein kann. Dafür kann der Mann den Ermittlern mehr über Mooshammers Nachtfahrten durch München erzählen. Denn statt sich zum Beispiel über eine Agentur einen Escort zu bestellen, wie man das ja durchaus machen kann, was ja auch sicherer ist, fährt Rudolf Mooshammer nachts ganz allein mit einem seiner drei Rolls-Royce aus seinem Haus in Grünwald durch das Glockenbachviertel am Englischen Garten vorbei und am Hauptbahnhof herum, also überall da, wo es so eine Straßenprostitution gibt in dem Zeitpunkt in München. Bis zu 60 Kilometer legt er so mehrmals im Monat zurück. Dabei sucht Mooshammer nach einem ganz bestimmten Typ Mann, Anfang bis Mitte 20, meist arabisch aussehend und vor allem eins, nicht schwul. Ich habe da länger drüber nachgedacht, warum man sich genau solche Männer aussucht.
Keine Ahnung. Also die definitiv nicht schwul waren.
Die zumindest, also es gibt beim schwulen Dating immer das schöne Wort hetero-like, was auch immer das bedeuten mag. Aber ja, ihm war das wichtig, dass die keinen Sex sonst mit Männern haben.
Kannst du mich, hast du ja. Da irgendwie eine Erklärung dafür? Also ich stehe jetzt hier so ein bisschen ratlos und denke mir, hä?
Ja, ich glaube, also es gibt verschiedene Erklärung dafür, jetzt mal rein vom Äußerlichen her, gibt es ja viele Schwule, die jetzt eher auf so einen männlichen Typ stehen, der jetzt vielleicht nicht so feminin aussieht, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick...
Aber es gibt ja auch viele Schwule, bei denen das so ist, die sehr maskulin und männlich sind.
Genau. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen was mit dieser Lebenslüge und mit dieser unterdrückten Sexualität zu tun hat. So nach dem Motto, die Typen, die sind ja hetero, also kann das, was wir machen, auch nicht schwul sein.
Weißt Ach so.
So in die Richtung könnte ich mir vorstellen.
Das ist dann die Perfektion seiner Lebenslüge im Prinzip.
Genau, so hups, das ist jetzt ganz versehentlich passiert, aber ich habe es ja gar nicht drauf angelegt, weil eigentlich bin ich ja genauso hetero wie du. Und ich könnte mir auch vorstellen, das sind ja dann meist ausländische Männer gewesen, die vielleicht auch nicht wissen, wer er ist. Ne, das ist
aber
ja auch wichtig.
Weißt du, wenn du jetzt sagst, er ist mit seinem Rolls-Royce durchs Glockenbachviertel gefahren, dass das nie jemand gesehen hat. Ich meine, da war ja auch Polizei, waren Touristen. Jeder wusste, der Mosi hat diesen Rolls-Royce. Ja? Also, dass da alle wie aus allen Wolken gefallen sind, dass der da regelmäßig rumgegurkt ist, das habe ich damals schon irgendwie nicht so richtig verstanden. Ne?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in München gar keiner mitgekriegt hat, aber... München ist auch eine spezielle Stadt, kann man, glaube ich, sagen. Ne, da kannst du so ein bisschen machen und da gibt's so diesen Typus des Originals noch, weißt du? Mhm. Wo man in anderen Städten, in Berlin zum Beispiel, sagen würde, da hat sie nicht mehr alle, aber in München sind so leicht spleenige Leute, zumindest zu dem Zeitpunkt, haben da noch so ein bisschen Narrenfreiheit gehabt.
Und so ein Gentleman Agreement vielleicht, darüber spricht man nicht. Jeder hat sein Geheimnis, das ist seins und das kennen wir mal schön oder einen Teppich oder wir reden einfach nicht drüber.
Und es hat ja auch kurz vorher, ich weiß nicht wie viele Jahre dazwischen waren, schon mal diesen Gentleman Bayern gegeben, den Walter Sedlmayr, ne? Wo er auch dann rauskam, dass der schwul war. Und da hat auch vorher nie jemand gesprochen und ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass du so leben kannst, wenn du ein aktives Sexualleben hast, ohne dass das jemand mitbekommt. Also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber natürlich großes Risiko, was er da eingegangen ist. Weil, ne, ich habe es gerade ja schon kurz erwähnt, es gibt für sowas Agenturen, man kann sich solche Leute nach Hause bestellen, man kann Leuten Bescheid sagen, dass da jemand kommt, sollte man sowieso übrigens machen, wenn man sich mit irgendjemandem trifft, immer an einem öffentlichen Ort. Aber sich fremde Leute nach Hause zu holen und auch direkt mit dem Rolls-Royce vorzufahren, damit man sieht, da ist Geld vorhanden.
Ist vielleicht der besondere Kick gewesen.
Ja, aber es ist halt einfach höchstgradig gefährlich. Also der Ablauf war wohl auch immer gleich. Wenn Rudolf Mooshammer einen Mann sieht, der ihm gefällt, dann fragt er ihn aus seinem Wagen heraus nach dem Weg, meist nach Grünwald, also zu seinem Wohnort. Also weiß er den Weg eigentlich natürlich ganz genau. Wenn der Mann dann darauf anspringt und ihm den Weg erklärt, bittet Mooshammer ihn, in den Wagen zu steigen und ihn zu lotsen. Oft hat er dann im Auto ein Heteroporno dabei, um zu schauen, wie der andere reagiert. Also kein schwulen Porno, sondern eine Hetero-DVD. Das war sozusagen das Geheimzeichen. Und wenn der andere dann irgendwie drauf anspringt, dann geht's halt weiter. Also es würde zum Beispiel diese Porno-DVD erklären, die man da am Tatort gefunden hat. Und irgendwann fragt Moser mal den fremden Mann dann, ob er Lust hätte, mit ihm den Porno zu schauen und ein bisschen Spaß zu haben. Wenn der Mann dann ja sagt, nimmt er ihn mit nach Hause in sein Haus in Grünwald und bezahlt ihn nach dem Sex. Und so macht sich Münchens bekanntester Modeschöpfer mehrfach im Monat nachts ganz allein auf die Suche nach käuflichem Sex. Etwas, das er kurz vor seinem Tod in einem Interview noch komplett abgestritten hat. Das war das, woran du dich noch erinnern konntest. Da hat er gesagt, das ist doch ganz entsetzlich. Man kann doch die Liebe nicht kaufen. Das ist doch ein Geschenk.
Mhm. Ja.
Schrecklich, ne? Der muss sich auch selber gehasst haben, wenn er das ernst gemeint
hat. Das denke ich auch. Das wollte ich gerade sagen. Der muss ja auch nicht in den Spiegel geguckt haben können im Prinzip. Aber vielleicht, wie du eben schon gesagt hast, eben, dass er auch sich das selber schönreden konnte. Vielleicht hat er sich selber auch gar nicht mal eingestanden, dass er homosexuell ist. Also nach dem, was ich jetzt alles gehört habe, kann ich mir das fast schon vorstellen. Und stell dir vor, so ein Mensch hätte irgendwann mal in seinem Leben eine Therapie gemacht oder hätte sich irgendjemand anderem anvertraut. Aber dann wäre natürlich auch diese ganze Zauberkulisse zusammengefallen. Ja. Also auf jeden Fall glaube ich, der hat mit sich selber ganz schön zu kämpfen gehabt. Also glaube ich nicht, das haben wir jetzt klar und deutlich gehört. Ja.
Ja, und das ist eben dann auch so die erste Spur, wo die Ermittler natürlich reingehen. Also das Problem ist, zu dem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Zeugen, die Moser am Abend kurz vor seinem Tod noch gesehen haben. Und den mysteriösen Mann mit der weißen Mütze, den kennt auch niemand. Aber dann kommt den Ermittlern wie so oft ein Zufall zu Hilfe. An dem schwarzen Kabel, mit dem Rudolf Moser erdrosselt wurde, kann eine DNA-Spur gesichert werden. Und die führt schon einen Tag nach dem Mord zu einem Treffer in der polizeilichen Datenbank. Das Genmaterial auf dem Kabel stammt von Herish Ali Abdullah, 25 Jahre alt und gebürtiger Iraker. Ein Jahr vorher war schon gegen ihn ermittelt worden, weil ihn eine 18-jährige Schülerin wegen Vergewaltigung und Körperverletzung angezeigt hatte. Herish Abdullah hat daraufhin freiwillig eine DNA-Probe abgegeben. Die Ermittlungen wurden zwar kurze Zeit später eingestellt, weil die Schülerin ihre Anzeige zurückgezogen hat, aber Herishs Probe ist in der Kartei geblieben und hat jetzt zu einem Treffer geführt. Die Aufregung in der Soko ist riesig. So kurz nach der Tat haben die Ermittler eine heiße Spur. Kurze Zeit später, gegen 22 Uhr an diesem Samstagabend, wird der Verdächtige vor seiner Wohnung in der Kiedlerstraße in München-Sendling festgenommen. In seiner Wohnung finden die Ermittler die Reste einer zerschnittenen weißen Mütze, die genauso aussieht wie die, die der Zeuge beschrieben hat. Zur gleichen Zeit wird Herish Abdullah zum ersten Mal vernommen. Der 25-Jährige mit den kurz rasierten Haaren und den buschigen Augenbrauen streitet alles ab. Stattdessen beklagt er sich immer wieder über sein eigenes Leben. Er selbst habe kaum genug Geld zum Überleben, während andere alles hätten, erklärt er den Ermittlern. Und genau dort setzen die Vernehmungsexperten der Münchner Polizei an. Einer von ihnen stimmt dem Verdächtigen zu. Es sei wirklich ungerecht, in welchem Reichtum Menschen wie Rudolf Moser mal leben würden, während der Verdächtige jeden Cent zweimal umdrehen müsste. Diese Taktik geht auf. Herish Abdullah beginnt plötzlich zu schluchzen und sackt in die Arme einer der Ermittler. Unter Tränen gibt der junge Mann zu, Rudolf Moser getötet zu haben. Er sei kein Prostituierter und habe Moser nur umgebracht, weil dieser Dinge von ihm gefordert habe, die er nicht erfüllen wollte. Und damit haben die Ermittler den Mord an Rudolf Moser nach nicht mal 48 Stunden aufgeklärt. Und das ist, muss ich an der Stelle auch mal betonen, richtig, richtig gute Polizeiarbeit.
Total.
Mhm. Ja, dann ging es ganz schnell. Und vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, die Meldung war ja dann wahrscheinlich auch wieder eine Eilmeldung wert.
Ja, klar.
Ne?
Ja. Da hat auch wahrscheinlich wieder, also so genau weiß ich es nicht mehr, aber ich denke es mir, das ist der Fall gewesen, über den berichtet wurde in dieser Zeit. Ja, und als man dann den Täter gefasst hatte und dann war es auch so, ja, haben wir uns immer gedacht, war ja klar. Und das war ja auch für die Leute, glaube ich, so schwer nachvollziehbar, auch damals. Warum hat der nicht dazu gestanden? Ja. Und ich habe mich auch damals gefragt, ist dem denn nie zu Ohren gekommen, dass die Leute eh denken, er sei schwul? Aber möglicherweise nicht. Denn auch so Menschen wie Rudolf Moser, die so in der Öffentlichkeit stehen, die haben ja oft auch niemanden mehr um sich herum, der noch Tacheles mit denen redet. Und das ist stimmt. auch ein ganz großes Problem bei vielen Prominenten, ja. die dann nur noch all die Leute und Ja-Sager und Menschen um sich herum haben, die ihnen nach dem Mund reden. Mhm. Und so hat er dann dieses tragische Ende gefunden.
Ich habe jetzt schon einige Menschen, die man gemeinhin als prominent bezeichnen würde, kennengelernt, besser kennengelernt. Und manchmal ist es ganz traurig. Genau das, was du gerade gesagt hast, die sind von Menschen umgeben, die denen den ganzen Tag sagen, du bist der Allertollste oder die Allertollste. Und keiner sagt denen dann mal, das und das ist vielleicht keine gute Idee oder pass da und da mal auf, weil die alle von dieser Person profitieren wollen. Und so war es ja bei ihm auch, dass ganz viele Personen, mit denen er enger war, die hat er gleichzeitig bezahlt, so wie sein Arzt, ne? Also sein Leibarzt und gleichzeitig Freund, mit dem er frühstücken gegangen ist. Wir können uns mal ein bisschen den Täter näher anschauen, obwohl man sagen muss, dass es zu ihm relativ wenig öffentlich zugängliche Informationen gibt. Hirsch Ali Abdullah wird entweder 1979 oder 1980 als Kurde im Irak geboren. Er selbst erzählt, dass sein Vater von dem damals herrschenden Regime von Saddam Hussein umgebracht wurde. Er selbst will sich deshalb mit 14 für mehrere Jahre kurdischen Widerstandskämpfern angeschlossen haben und dann 2000 aus dem Irak in die Türkei geflohen sein. Ein Jahr später reist er über die Niederlande nach Deutschland ein und stellt am 21. April 2001 in Bielefeld einen Asylantrag. Der wird abgelehnt, weil aber Kurden damals im Irak verfolgt werden, bekommt Hirsch Abdullah eine Aufenthaltsgestattung und lebt ein halbes Jahr im Kreis Paderborn. Im Januar 2002 zieht er nach Bayern und ist zunächst in Augsburg gemeldet. In München schlägt er sich dann mit Aushilfsjobs durch und lebt in einer heruntergekommenen Dreizimmerwohnung im vierten Stock eines alten Hauses an der Sendlinger Kiedlerstraße. Er besucht Sprachkurse und versucht, einen festen Job zu finden. Abdullah hat mehrere Beziehungen. Eine seiner Freundinnen bekommt 2003 eine Tochter von ihm. Es ist die junge Frau, die ihm ein Jahr später vorwirft, sie vergewaltigt zu haben. Später zieht die 18-Jährige ihre Aussage zurück und behauptet, die Vergewaltigung habe es nie gegeben. Ich wollte ihm wehtun, wie er mir und meiner Familie wehgetan hat, sagt sie. Unter anderem sagt sie später aus, Hirsch Abdullah habe sie mehrfach gewürgt und außerdem, das wird jetzt später noch wichtig werden, Sex mit Männern gehabt. Er wird dagegen behaupten, er habe vor seinem Treffen mit Rudolf Mooshammer nie sexuellen Kontakt zu Männern gehabt. 2004 hat der mittlerweile 24-Jährige einen Job als Hilfskoch bei Burger King gefunden für 7 Euro die Stunde. Sein damaliger Chef sagt über ihn, ich habe ihn nie aggressiv erlebt, auch wenn es stressig war. Er hat immer ganz normal weitergearbeitet, wie wenn nichts los war. Außerdem hat Hirsch eine neue Freundin, mit der er 6 Wochen vor dem Mord zusammenzieht. Eigentlich will er seinen Lohn für sich und seine neue Freundin sparen, aber der junge Mann ist spielsüchtig und verliert sein Geld meist sofort wieder in einer der vielen Spielhallen Münchens. So auch am Abend des 13. Januars 2005. Insgesamt hat er an diesem Tag 1.200 Euro verzockt. Bei nochmal einem Stundenlohn von 7 Euro. Also es ist so schon wahnsinnig viel Geld, aber dafür musste der richtig lange arbeiten. Und das kommt noch dazu, das meiste davon gehört seiner Freundin. Also es sind laut seiner Aussage die gesamten Ersparnisse des Paares. Hirsch Abdullah ist wütend über sich selbst, als er in dieser kalten Januarnacht in der Nähe des Hauptbahnhofs herumstreunt. Doch dann hält plötzlich ein schwarzer Rolls-Royce neben ihm und der Fahrer lässt das Fenster herunter. Andere Iraker haben Hirsch schon erzählt, dass der Mann im Rolls-Royce nach Männern für Sex sucht. Also da sind wir wieder bei einer Frage von eben. Das hatte sich natürlich schon rumgesprochen. Den Namen Rudolf Mooshammer hat er aber laut eigener Aussage vorher noch nie gehört. Der Fahrer behauptet, also der Mann im Auto, ein französischer Geschäftsmann auf der Suche nach einer Videothek zu sein und bietet ihm angeblich 2000 Euro, wenn er zu ihm in den Wagen steigt und mit ihm mitkommt. Diese Summe bezweifeln die Ermittler. Andere Zeugen haben nämlich berichtet, dass Rudolf Mooshammer für die Dienste der Männer höchstens 150 Euro bezahlt hat. Also er war noch nicht mal besonders großzügig. Genau. Fest steht aber, dass Hirsch Abdullah zu dem Modeschöpfer ins Auto steigt und mit ihm in dessen Haus nach Grünwald fährt. Dort soll es dann laut Aussage des 25-Jährigen zu einem Streit gekommen sein, bei dem er sich ein Kabel gegriffen und Mooshammer damit erdrosselt hat. Dass das wirklich so war, glauben die Ermittler und die Staatsanwaltschaft aber nicht. Dazu komme ich später nochmal. Während Hirsch Ali Abdullah jetzt also in U-Haft sitzt, ist die Trauer in München nach wie vor groß. Am 22. Januar findet schließlich die Beerdigung von Rudolf Mooshammer statt. Und wenn ich richtig recherchiert habe, gab es damals eine junge Journalistin namens Katja Burkhardt, die in Köln im Studio gestanden hat und diese Trauerfeier übertragen hat. Auch das
ist ja irgendwie schwer vorstellbar.
Wir haben die Trauerfeier von so einem Paradiesvogel
genau.
live übertragen. Ja, das muss man sich echt mal vorstellen. Aber da siehst du, welchen Stellenwert der hatte. Ich weiß noch, dass es erst hieß, der wird doch nicht live und Start. Das war wie ein Staatsbegräbnis. Ja. Ganz München war auf den Beinen. Ich glaube, es war auch noch ein grauenhaftes Wetter.
Ja.
Aber jetzt muss man auch dazu sagen, das war jetzt nicht, dass da die Promis gestanden haben und so weiter. Also sagen wir mal eher so die normalen Leute. Und auch, glaube ich, viele Obdachlose, die ihm das letzte Geleit gegeben haben. Aber anyway, wie auch immer, die Menschen haben das Bedürfnis gehabt, von Rudolf Mooshammer Abschied zu nehmen. Du hast es schon gesagt, auch vor seiner Boutique war ein Blumenmeer. Also er hat den Menschen was bedeutet und sie haben um ihn getrauert. Wobei ich immer denke, bei dieser öffentlichen Trauer weinen da Menschen auch vielleicht ein bisschen mehr um sich selbst als um den, der da gestorben ist. Aber auch das ist am Ende des Tages egal. Sie gehen ja in die Aktivität und gehen zu sowas hin und begleiten so einen Trauerzug.
Ja, also die Vorstellung einfach, dass ein Sender sowas überträgt wie die Beerdigung von, weiß ich nicht, Prinzessin Diana.
Ja.
Ist schon wild, ne?
Ja,
aber es war auch, glaube ich...
ich glaube, die Quote war super.
Ja, genau. Also es haben sogar mehrere Sender übertragen und Quote war großartig. Auch das ist irgendwie schwer nachvollziehbar. Wir können mal ein bisschen reingehen, also nachvollziehbar aus heutiger Zeit. Der Trauergottesdienst in der Allerheiligen Hofkirche beginnt um 10 Uhr morgens. Manche der Trauernden sind schon 2 Stunden früher da, um einen guten Platz zu erwischen. Draußen fällt der Schnee in dicken weißen Flocken vom Himmel, während drinnen 330 geladene Gäste Platz nehmen. Unter ihnen sind einige Prominente, aber auch viele der Obdachlosen, die Mooshammer mit seinen Spenden unterstützt hat. Neben einem Foto seiner Mutter Else wurde Rudolf Mooshammer auch eine Locke seiner Hündin Daisy mit in den mächtigen Mahagonisarg gelegt. In seiner Trauerrede sagt der Pfarrer über den Verstorbenen, manches spricht dafür, dass bei allem Wohlstand vieles, vieles unerfüllt blieb. Und das ist sehr treffend, wie wir, glaube ich, heute sagen
können. Ja, die Quintessenz von dem, was wir besprochen haben.
Ja, genau. Vor der Kirche stehen etwa 1000 Menschen draußen in der Kälte, um die Trauerfeier live auf einer Leinwand zu verfolgen. Danach folgt ein Trauerzug durch die Stadt, inszeniert wie, du hast es gesagt, ein Staatsbegräbnis. Im Schritttempo fährt der Wagen mit dem mit weißen Lilien und roten Nelken geschmückten Sarg durch die Straßen der Münchner Innenstadt, während rund 15.000 Menschen Mooshammer die letzte Ehre erweisen. Viele von ihnen haben Schilder gebastelt, auf einem steht Mosi, wir sagen leise Servus. Also an die Bilder kann ich mich sehr gut erinnern. Das hat sich total eingebrannt bei mir. Das hatte was von so einem royalen Begräbnis. Und wir haben ja jetzt nicht so viele Royals in Deutschland, aber so in die Richtung ging das irgendwie, ne?
Er war ja so ein, wie wir das schon gesagt haben, auch so eine Art Zirkuspferd. Der hat auch immer abgeliefert.
Ja.
Und viele hatten auch das Gefühl, so einen wie den haben wir hier nicht mehr. Also Stimmt. Er war nicht nur ein Original, er war auch ein Unikat und in München ja durchaus beliebt. Und dass er sich so auch um die Obdachlosen gekümmert hat, haben wir auch schon besprochen, muss man ja wirklich sagen, Chapeau hätte er auch nicht machen müssen. Ja. Und ich glaube, Fun Fact, dass die sich bis heute um sein Grab kümmern.
Ja. Also, was ich interessant finde, ist, dass die wirklich wichtigen und reichen Leute an diesem Tag nicht da sind, wie damals eine Zeitung schreibt. Zitat, die Bussi-Bussi-Gesellschaft mied die Trauerfeier. Man vergnügte sich an jenem Wochenende in Kitzbühel.
Mhm.
Also statt Größen aus Politik, Wirtschaft und Adel trauern dann vor den Fernsehkameras die Jakobs-Sisters, Ottfried Fischer und Roberto Blanco, also nichts gegen die, aber das sind jetzt nicht unbedingt so A-List-Celebrities.
Ich glaube, es war aber auch dann schon so ein bisschen Igitt, weißt du, so Strichermilieu und das, was alle wussten, ja, aber darüber reden und es dann wirklich wissen und dann immer noch zu jemandem stehen, das ist ja wiederum die große Verlogenheit, die wir dann in diesen sogenannten High Societies haben, ne?
Ja, wenn der Fahrstuhl da mal nach unten fährt, dann wenden sich die Leute gerne von dir ab, die vorher noch mit dir nach oben gefahren sind. Die Münchner Gastrolegende Gerd Käfer fasst die Trauer wie ich finde, ganz schön zusammen. Angefangen hat er mit einem roten Teppich, aufgehört hat er mit einem roten Teppich. Das war einfach schön. Rudolf Mooshammer findet seine letzte Ruhe neben seiner Mutter Else in dem etwa 10 Meter hohen Marmormausoleum, das er damals extra für sie hatte bauen lassen. Mooshammers Vermögen wird, wie in seinem Testament verfügt, von seinem Geschäftspartner Walter Käsmeier verwaltet. Mooshammers Hündin Daisy soll bis zu ihrem Tod in der Villa in Grünwald wohnen dürfen. Sein Chauffeur Andreas Kaplan, seine Haushälterin und die Pächterin des Wirtshauses Hunskugel, das Mooshammer bereits 1983 gekauft hatte, sollen für die Zukunft finanziell abgesichert werden. Außerdem soll ein Teil seines Besitzes, darunter der Erlös vom Verkauf der zahlreichen Autos und seines Schmucks, an die Obdachlosenzeitung Biss gehen. Das ist auch wild, weil ich habe bei der Recherche rausgefunden, Mooshammer hatte einen Mantel gekauft, der Napoleon gehört hat. Und der wurde dann auch, also auch schon das ist so wild, der wurde dann auch weiterverkauft und das ist denen dann eben auch den Obdachlosen zugute gekommen. Die Geschäftsführerin der Zeitung sagt damals, als ich dann in der Verkäufersitzung gesagt habe, dass er uns in seinem Testament bedacht hatte, da sind viele Tränen geflossen. Ja. Mooshammers Boutique Karneval de Venise schließt nach Mooshammers Tod für immer. Heute befindet sich in der Maximilianstraße 14 ein Geschäft der Schweizer Luxusmarke Montblanc. Fast ein Jahr nach seinem Tod, am 2. November 2005, beginnt dann vor der großen Strafkammer des Landgerichts München I der Prozess um den Mord an Rudolf Mooshammer. Auch dieser wird, wie das Leben und der Tod Mooshammers, zu einem riesigen Medienspektakel. Kannst du dich noch an den Prozess erinnern, an die Berichterstattung damals? Also das war auch ganz schön wild.
Ja, da waren wir auch mit Mann und Maus vor Ort und waren natürlich ganz gespannt, wer ist dieser Mann? Von dem hatte man ja bislang auch noch nicht so viel gesehen. Wie wird er sich wohl verhalten vor Gericht? Wird er die Tat bereuen? Also es sind ja immer diese Fragen, wo wir dann mehr oder weniger normale Menschen sehen und uns fragen, wie konnte der den umbringen? Wie konnte der mit dem ins Auto einsteigen? Wie konnte der vielleicht nicht wissen, was der von dem wollte?
Ja.
Ja, das ist immer absolut spannend und wir haben natürlich auch hingeguckt und haben den Prozess aufs Genaueste verfolgt.
Ja, als Herisch Ali Abdullah an diesem Mittwoch den Gerichtssaal betritt, versucht er gar nicht erst, sein Gesicht vor dem Blitzlichtgewitter der Kameras zu verstecken. Das finde ich immer sehr interessant. Das sind sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, die Angeklagte da an den Tag legen. Also manche halten sich ja gerne diese Aktenordner vors Gesicht. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, beim Horrorhaus von Höxter, die beiden, die haben sich da hingestellt und gelächelt. Die fanden das richtig super, mal so fotografiert zu werden. Und dann lässt sich der Angeklagte so in seinen Stuhl fallen und hängt da so wirklich wie ein Schluck Wasser in der Kurve, kann man es am besten beschreiben. Er erklärt zuerst, er habe im Auftrag Gottes gehandelt, der den Tod von Rudolf Mooshammer beschlossen habe. An die Tat selbst will sich der 25-Jährige nur noch bruchstückhaft erinnern. Erst am zweiten Prozesstag, einen Tag später, erzählt er dann, ich lege ein Geständnis ab. Vor Gericht erzählt Abdullah, dass Mooshammer und er sich gestritten hätten, weil er vorher noch nie Sex mit Männern hatte und sich vor den sexuellen Wünschen des fast 40 Jahre älteren Modeschöpfers geekelt habe. Rudolf Mooshammer soll wütend geworden sein und ihn als Penner beleidigt haben. Daraufhin habe er dem Opfer von hinten ein Verlängerungskabel um den Hals gelegt und zugezogen, bis Mooshammer gestürzt sei. Ich habe ihn getötet, gibt der 25-Jährige zu Protokoll. Das deckt sich mit den Erkenntnissen der Rechtsmedizin. Allerdings kaufen die Richter dem Angeklagten die Geschichte mit dem Streit nicht so richtig ab. Mehrere Zeugen, unter anderem ja auch seine eigene Ex-Freundin, widersprechen Abdullahs Behauptung, er habe vorher noch nie Sex mit Männern gehabt. Und auch, dass Mooshammer Abdullah tätlich angegriffen habe, glaubt ihm das Gericht nicht. Zwar war Mooshammer als durchaus aufbrausend bekannt gewesen bei seinen Angestellten, darüber haben wir ja schon gesprochen, aber keiner der Zeugen kann sich daran erinnern, dass er jemals handgreiflich geworden wäre. Und auch wenn man sich das anguckt, ein junger Mann, etwas älterer, sehr korpulenter Mann, kann man sich irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also es sind keine gleichen Voraussetzungen. Und auch diese Beschimpfung, also dass Mooshammer Herisch Abdullah als Penner beschimpft haben soll, wirkt wegen Mooshammers Engagement für Obdachlose auch irgendwie unglaubwürdig. Dazu kommt, du erinnerst dich, dass es am Tatort vor dem Schlafzimmer keine Kampfspuren gab. Das Gericht vermutet deshalb eher, dass Abdullah den Modeschöpfer aus Habgier getötet hat, weil er an diesem Abend seine gesamten Ersparnisse in der Spielhalle verzockt hatte und pleite war. Dagegen spricht allerdings, dass der Angeklagte nach dem Tod von Rudolf Mooshammer keinen der zahlreichen Wertgegenstände wie Uhren oder Schmuck aus dem Haus seines Opfers mitgenommen hat. Wobei man auch sagen muss, jemand, der das erste Mal tötet, muss jetzt nicht so eiskalt sein, dass er an diese ganzen Sachen denkt. Also die meisten Leute haben bei Verbrechern immer so Superverbrecher im Kopf, die das alles vorher genau durchdacht haben. Aber so ist es in den meisten Fällen nicht. Also das wäre jetzt für mich nicht unbedingt der einzige Beweis, weil er da diese Wertgegenstände nicht mitgenommen hat. Und man muss auch sagen, dass seine damalige Freundin aussagt, dass sie nach der Tat bei ihrem Freund 400 Euro gefunden hat, die definitiv nicht seine gewesen sein können. Ihr Freund habe ihr damals gesagt, er müsse sich ins Ausland absetzen, möglicherweise sogar zurück in den Irak. Er hat gesagt, dass ein Problem auf ihn zukommen könnte, sagt sie damals vor Gericht. Was er genau gemeint hat, habe Herrisch Abdullah ihr aber nicht gesagt, nur, dass er eine Schaufensterscheibe eingeschlagen habe. Auch sein damaliger Chef berichtet davon, dass dieser ihm einen Tag nach der Tat um 2 Wochen Urlaub gebeten habe, um in den Irak zu fliegen. Seine Tante sei gestorben. Der Chef lehnt das ab, weil ihm die Anfrage zu kurzfristig ist. Herrisch soll am nächsten Tag wiederkommen. Doch da wird er bereits wegen Mordverdachts festgenommen. Interessant ist auch, was der Gutachter über Herrisch Ali Abdullah erzählt. Seine Persönlichkeit beschreibt der psychiatrische Gutachter als eher weich und selbstmitleidig. Dazu passt ja auch, dass er in der Vernehmung erstmal rumgeheult hat, wie schlecht es ihm geht. Außerdem attestierte ihm wegen seiner komplizierten Lebenssituation einen Mangel an Durchhaltevermögen. Eine weitere Erkenntnis des Gutachters: Er hat nicht den Eindruck gewonnen, dass Ali in einer kriminellen Einstellung verankert ist. Dennoch glaubt der Psychiater nicht, dass der Angeklagte die Tat im Affekt begangen hat, sondern dass sie vermutlich geplant war. Das sieht Abdullahs Verteidiger anders. Er behauptet weiterhin, sein Mandant habe Mooshammer aus einem Streit heraus erdrosselt und plädiert deshalb auf Totschlag. Aus Sicht des Anwalts trägt Rudolf Mooshammer eine Mitschuld an seinem Tod. Vom Opfer ging eine gewisse Tatprovokation aus, sagt er in einem Plädoyer. Und das ist halt so.
Tatprovokation? Du bist selber schuld, wenn du ermordet wirst, oder?
Ja,
wie?
Du bist selber schuld, wenn du ermordet wirst. Und das, aber es ist ja damals auch ehrlich gesagt schon bei manchen Leuten mitgeschwungen, bei manchen Kommentaren. Ne? Wer jetzt jemanden mit nach Hause nimmt, der muss sich ja nicht wundern, wenn das passiert. Und natürlich ist das gefährlich, aber um das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, wenn jemand ermordet wird, hat der Täter Schuld und nicht das Opfer. Also es ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Der Anwalt weist auch darauf hin, dass Herrisch Abdullah nach der Tat nichts gestohlen habe. Somit würde Habgier als Mordmerkmal wegfallen. Außerdem zeige sein Mandant eindeutig Reue. Das sieht die Staatsanwaltschaft naturgemäß etwas anders. Reue habe sie keine gesehen und auch das Geständnis sei nicht umfassend gewesen. Sie sieht in diesem Fall nicht nur Habgier als Mordmerkmal, sondern auch Heimtücke, weil das Opfer von hinten erdrosselt wurde. Herrisch Ali Abdullah habe den wehrlosen Rudolf Mooshammer ermordet, um ihn berauben zu können, und sei dabei mit brachialer Gewalt vorgegangen. Vor dem Urteil kommt der Angeklagte selbst nochmal zu Wort und sagt: Es tut mir leid, wirklich leid, dass das passiert ist. Ich hoffe und bitte Sie, dass Sie mir eine Chance geben, damit ich mein Leben weiterleben kann. Mhm. Interessante Formulierung,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also da geht's.
Ich finde ja auch so interessant, also zwei Männer, die irgendwie, Rudolf Mooshammer war homosexuell, hier der Täter möglicherweise auch, aber beide haben ein Problem damit.
Ja.
Und die treffen in dieser schicksalshaften Nacht aufeinander und einer von denen stirbt und für den anderen ist das Leben auch vorbei.
Hm. Stimmt. Über diesen Teil hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Also das hatten ja auch vielleicht zwei Männer, die sich nicht im Reinen sind mit sich selbst, ne? Mit ihrer Sexualität. Hm. Ja. Das stimmt. Als am 21. November 2005 das Urteil fällt, folgt das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass Herrisch Ali Abdullah Rudolf Mooshammer ermordet hat, um an sein Geld zu kommen. In der Urteilsbegründung sagt der Vorsitzende zu dem Angeklagten, sie haben heimtückisch, aus Habgier und zur Ermöglichung eines Raubes getötet. Die Kammer verurteilt Abdullah zu lebenslanger Haft bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Als der Verurteilte das hört, laufen ihm Tränen übers Gesicht. Ihm ist klar, dass er für sehr, sehr lange Zeit eingesperrt bleiben wird. Immer wieder murmelt er, das war nicht die Wahrheit. Sein Anwalt schaltet dagegen auf Angriff und sagt in die wartenden Kameras und Mikrofone, das Gericht hat den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten missachtet. Ohne einen einzigen Beweis hätten die Richter geschlussfolgert, dass sein Mandant Geld an sich genommen habe. Es blieben viele Lücken, das Gericht hat sie mit eigenen Wahrheiten gefüllt, so der Anwalt. Was denkst du darüber?
Ach, ganz schwierig, das zu beurteilen. Da müsste man wirklich jetzt ganz, ganz tief nochmal in den Prozess abtauchen. Aber ich sag mal, heute erleben wir ja oft, dass wir einen Promi-Malus haben. Also Prominente werden nicht besser behandelt vor Gericht oder wo auch immer. Und damals kann ich mir schon vorstellen, da waren wir noch in so einer Zeit, wo es den Promi-Bonus gab. Und vielleicht hätte man anders auf den Fall geguckt, wenn es nicht der Rudolf Mooshammer gewesen wäre, den alle kannten, den viele geliebt haben, der eben auch so eine öffentliche Person war. Also wenn ich das jetzt so, du erzählst das ja so und ich sehe dann so einen Film vor meinen Augen, glaube ich auch nicht, dass es da einen Kampf gab. Aber was ich gerade schon sagte, da waren zwei Männer, die eigentlich das ja alles nicht wollten. Man fragt sich auch, Mensch, Junge, warum bist du bei dem ins Auto eingestiegen? Ja. Dass der nicht mit dir Kaffee trinken wollte. Ist und wenn es schon darum ging, schauen wir einen Sexfilm an, könnte man ja auch darauf kommen. Ich finde ja eh den Beruf von Richtern und Anwälten ganz, ganz schwierig und in dem Fall auch nochmal. Aber weißt du, auch wenn jemand spielsüchtig ist und verzweifelt ist, dass der dann in seiner Verzweiflung vielleicht auch zum Mörder wird, was er unter anderen Umständen nicht werden würde. Ganz heikel.
Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Promi-Malus. Das heißt, du hast den Eindruck, dass man als Promi härter vor Gericht bestraft wird als Nicht-Promi?
Also hin und wieder. Mhm. Ich erinnere nur mal an den Fall Thomas Mittelhoff, ehemaliger Bertelsmann-Chef. Mhm. Da hat man ja im Nachhinein, wo das alles dann aufgelistet wurde, der war ja auch prominent in dem Sinne, Wirtschaftsprominenz, also den hat man echt verdammt hart bestraft.
Ja.
Und weißt du, es gab eine Zeit lang, da hat man immer gesagt, da hast du den Promi-Bonus. Aber ich glaube, das Blatt hat sich da auch so ein bisschen gewendet. Also wenn es um Prominente geht, werden die heute nicht irgendwie unbedingt besser behandelt. Ne?
Sie haben halt meistens teurere Anwälte. Ich glaube, das ist schon durchaus ein Vorteil. Du kannst dir Gutachter und sowas leisten. Also da gibt es schon eine Veränderung. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt ganz manchmal auch so Prozesse, wo man das Gefühl hat, da wird an jemandem ein Exempel statuiert, um mal zu zeigen, die da oben können das nicht so machen, wie sie wollen. Ich erzähle mal, wie es weitergegangen ist danach. Herisch Ali Abdullah sitzt seine Haft in der JVA in Straubing ab. Er macht regelmäßig Kraftsport, liest viel im Koran und verfolgt die Bundesliga. Die meisten Mitgefangenen lassen ihn in Ruhe. Doch, dass er Sex mit Männern hatte, führt immer wieder zu Beleidigungen. Die sexuelle Komponente ist für ihn sehr schlimm, erklärt sein Anwalt 2010 in der Münchner TZ. Er arbeitet in der Werkstatt des Gefängnisses, in der er Autoteile herstellt. Seine mittlerweile Ex-Freundin, die sich nach seiner Verhaftung von Abdullah getrennt hatte, besucht ihn 3 bis 4 Mal im Jahr. Sie will ihn nicht hängen lassen. Mit seiner Mutter im Irak telefoniert er alle 2 Monate. Im Januar 2023, Herisch Ali Abdullah ist mittlerweile 43 Jahre alt, wird er nach 18 Jahren Haft vorzeitig entlassen und in den Irak abgeschoben. Vielleicht als Hintergrund, seit 2024 sind homosexuelle Beziehungen von Männern im Irak offiziell verboten und werden mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Also da kann er jetzt seine Sexualität, wenn es denn so ist, auch nicht offen ausleben. Herisch Ali Abdullah darf nie wieder nach Deutschland einreisen. Laut seinem Anwalt arbeitet er im Irak als Maler und kümmert sich um seine Mutter. Er soll noch heute jeden Tag an seine Tat denken. In München, und das finde ich interessant, erinnert heute fast nichts mehr an den ehemals bekanntesten Paradiesvogel der Stadt. Kein Denkmal, keine nach Rudolf Moshammer benannte Straße, wie sie einige Fans kurz nach seinem Tod gefordert hatten. Nur am Standort von Rudolf Moshammers ehemaliger Boutique an der Maximilianstraße 14 hängt immer noch das Originalschild seines Ladens. Das Gebäude wurde vor einigen Monaten an einen privaten Investor verkauft, also man weiß nicht, wie lange das Schild da noch hängen wird. Moshammers Hündin Daisy stirbt etwa 1,5 Jahre nach ihrem Herrchen im Oktober 2006 im Alter von 13 Jahren. Auch Moshammers Chauffeur und sein Leibarzt sind mittlerweile verstorben. Andreas Kaplan bekommt nach dem Tod seines Chefs ein Alkoholproblem und stirbt 2016 im Alter von 56 Jahren in seiner neuen Heimat Ostfriesland. Moshammers Leibarzt Dr. Arnulf Borchers stirbt bereits im Januar 2011 nach einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Er wird 74 Jahre alt. In einem Interview kurz vor seinem Tod sagt er über seinen Freund und Patienten Rudolf Moshammer, ein solches Original gab es nach seinem Tod nie wieder in München. Damit würde ich heute sagen, hat er recht behalten, oder?
Ja.
Also ich kenne niemanden, der so
In München, dass man jetzt so sagt, nö, gibt's nicht mehr. Aber die Zeit ist auch irgendwie, glaube ich, durch die Reality-Stars so ein bisschen vorbei. Ja. Weil da haben wir schon so einen Überschuss an skurrilen Leuten. Ja. Und würde es solche Menschen geben, wären sie in irgendeiner Reality-Show.
Wahrscheinlich wäre das so. Mhm. Können wir ja beide froh sein, dass wir da noch nicht, obwohl du warst bei Let's Dance, aber es ist ja keine richtige
Let's Dance. Also ich bitte dich, Philipp,
Moment.
Ganz dünnes Eis, mein Lieber.
Ich bin großer Let's Dance Fan. Ich versuche doch seit Jahren, mich in diese Show reinzusneaken, indem ich immer wieder erwähne, dass die mich bitte einladen sollen. Ja. Jetzt an dieser Stelle auch nochmal. Ist toll, oder?
Das ist das Allertollste. Es war the time of my life. Aber es ist auch richtig hart. Man muss richtig rackern. Das verkennen viele. Und ich bin ja da, hab da auch mitgemacht. Es ist wirklich, ich habe so diese Tanzerei, aber ich bin auch für immer versaut für normale Tanzkurse. Wenn du nämlich einmal mit einem Profitänzer 8 Stunden am Tag trainiert hast, da kannst du nicht mehr irgendwie in, keine Ahnung, eine Lateingruppe gehen, weil das ist halt unvergleichlich.
Ja, und ein sehr gutes Sportprogramm, habe ich gehört.
Ja, aber ich fand am allerschwierigsten, ich mache ja auch so viel Sport, ehrlich gesagt, mir diese Choreografien zu merken.
Das kann ich mir vorstellen.
Meine Güte. Und ich habe im Nachhinein auch erst gelernt, ich habe gar nicht zählen gelernt während der Zeit. Ich habe gar nicht die Takte gezählt, sondern ich habe immer mir die Moves gelernt, aufgrund der Songtexte, ja. Also wenn irgendwo Blas, habe ich gedacht, aha, da geht's links rum, da geht's da.
Ja.
Also vielleicht, ich hätte gerne noch mal eine Chance, das richtig zu lernen. Also mit Zählen, dann wäre ich vielleicht sogar noch besser gewesen.
Okay, für weitere Tipps frage ich dann noch mal nach. Eine Frage zum Fall noch mal. Was würdest du sagen, bleibt für dich von Rudolf Mooshammer am Ende so?
Ja, eigentlich ein trauriger Mensch, der vielleicht auch in der heutigen Zeit oder wenn er ein bisschen länger gelebt hätte, sich vielleicht noch hätte outen können.
Ja.
Aber ich glaube, Menschen aus dem Alter wäre das vielleicht doch
Generation.
Ist eine andere Generation. Ja. Aber da sehen wir, wie so oft, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Ja.
Es gibt ja so Sprichworte. Und dass eben auch viele Prominente nach außen hin ein komplett anderes Leben führen, als alle denken. Und von daher muss man auch nicht immer neidisch sein auf die oder denken, wow, ist das alles super bei denen. Ich guck nach Hollywood, was wir dann immer erfahren, was da sich für Ehedramen abspielen und welche Probleme die Leute alle haben. Am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot und wünschen uns einfach tolle Menschen um uns herum. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Menschen, denen wir vertrauen können, Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns so nehmen, wie wir sind.
Amen. Das ist richtig schön. Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Aber ja, weil ich habe ja ganz am Anfang diese Doku mal erwähnt, die jetzt vor kurzem erst rauskam. Da wurde Mooshammer so ein bisschen umgedeutet zu einer Ikone der Schwulen- und Lesbenbewegung. Mhm. Und das finde ich halt schwierig, weil er hat ja nicht für Akzeptanz gestanden, sondern im Gegenteil. Und ich muss auch sagen, dass ich damals zu der Zeit bin ich ja groß geworden oder war jugendlich, als der so aktuell war. Ich fand es auch schwierig, dass die Schwulen oder offensichtlich Schwulen im Fernsehen, die zu sehen waren, oft solche Art von Schwulen waren, verstehst du, was ich meine? Die sehr flamboyant und oft auch nasal gesprochen.
So klischeehaft.
Genau, weil ich immer gedacht habe, okay, der ist also auch schwul, so bin ich doch gar nicht. Weißt du, ich habe das nicht zusammengekriegt als 13, 14, 15-Jähriger und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute mehr Vorbilder haben aus allen Arten und Weisen von Sexualität und alle verschiedenen Leute irgendwie zu sehen sind. Zum Abschluss der Folge eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle und dir als True Crime Fan natürlich auch. Was glaubst du, fasziniert uns so an Verbrechen?
Ja, was fasziniert uns so? Ich glaube, es ist außerhalb unserer Vorstellungskraft.
Ja.
Und es ist die Faszination des Grauens. Also wir wollen damit um Gottes Willen natürlich gar nichts zu tun haben, aber es ist trotzdem spannend, auch immer zu sehen, was ist mit diesen Tätern, was versteht das ja nicht.
Ja.
Was sind das für Menschen und warum tun die das? Warum gehen die über diese unfassbare Grenze, einen anderen Menschen zu töten?
Ja.
Das ist ja für normalen Menschen mit normalem Sozialverhalten nicht nachvollziehbar, absolut. Und das ist wahrscheinlich sowas, das sind auch oft so die Rätsel, die da noch im Raume stehen. Das wird sein, glaube ich.
Ja, das, weil man das sonst ja so weit weg von sich schiebt. Das siehst du auch ganz oft in der Berichterstattung, dass gesagt wird, der Täter ist ein Monster.
Mm.
Das sind keine Monster,
das
sind Menschen.
Heißt es ja ein Mensch wie du und ich. Ja.
Genau das. Und das ist, aber wir selbst schieben das ja von uns selbst weg, wenn wir sagen, die sind nicht so wie wir, das sind Monster. Wir sind normale Menschen.
Also bei denen fällt natürlich auch weg, vielleicht ist auch bei uns schon mal jemand, dass du sagst, mein Gott, den könnte ich jetzt in Hals
bringen.
Da haben wir auch alle schon mal. Aber wir haben natürlich so viel Selbstkontrolle und wir sind so sozialisiert, dass wir das natürlich niemals machen würden. Ich will jetzt um Gottes Willen aber nicht implizieren, es könnte irgendwie Neid sein, was die machen, um Gottes Willen. Aber sie sind abseits der Norm.
Ja.
Und alles, was abseits der Norm ist, fasziniert uns ja auch zu einem gewissen Grad. Rudolf Mooshammer war auch abseits der Norm.
Ja.
Wenn du dann noch so einen Fall hast, wo auch noch so jemand das Opfer ist, wird es natürlich noch mal spannender.
Und dann noch Crime dazukommt und dann noch Sex. Also das sind eigentlich so die besten Inhaltsstoffe von Boulevard ganz oft. Ja, ein Fall, der irgendwie alles hat und wo ich sagen muss, Traurigkeit ist so ein bisschen das, was für mich zurückbleibt. Im Sinne von traurig, dass der, wie du gerade schon gesagt hast, sein Leben nicht so leben konnte, wie er es hätte haben können eigentlich. Wie es vielleicht heute wäre, man weiß es nicht. Ja, ist eine ganz verrückte Erfahrung. Ich habe es ja am Anfang schon mal kurz gesagt. Jetzt mit dir hier zu sitzen und das aufzunehmen, wo ich früher als 13-jähriger Philipp beim Schuleschwänzen oder in der Freistunde die Katja im Fernsehen gesehen habe. Und jetzt sitzen wir hier.
Hast du das vielleicht manifestiert, dass wir uns
vielleicht begegnen? Vielleicht habe ich das beim Universum bestellt. Und so sitzen wir jetzt hier. Katja, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank für den spannenden Fall und wie du das erzählst. Ich hatte wirklich, ich habe mir zum Teil die Augen zugemacht und hatte so richtiges Kopfkino. Sehr, sehr spannend. Deswegen weiß ich, warum dein Podcast natürlich so erfolgreich ist.
Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt seit 6 Jahren. Die Zeit rennt und ja, weiterhören und Katjas Buch kaufen.
Ja, ne? 60 ist das neue 60. 60 werden ist kein Verbrechen, by the way, Leute.
Sehr gut, so schließt sich der Kreis. Ja. Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.